Liebe Gäste, liebe Gemeinde, ich möchte euch trotzdem einen guten Morgen wünschen. Dass es uns gut geht, das ist ein Geschenk und das dürfen wir aus Gottes Hand so nehmen. Als ich die Bilder gesehen habe, die ihr auch gesehen habt, war ich zuerst dankbar. Dankbar, dass ich lebe. Dankbar für jeden Tag, der mir geschenkt wird. Dankbar für jede Sekunde, die ich habe und war mir so bewusst, dass es mir in jeder Sekunde weggenommen werden könnte. Gleichzeitig tief betroffen, hilflos, irgendwie fast schon alltäglich, was da passiert. Die Bilder sind uns nicht neu. Mich haben sie erinnert. Aber gleichzeitig habe ich mir gesagt, ich möchte nicht hoffnungslos sein. Ich glaube an einen Gott, der uns Hoffnung schenkt. Und so wie die Japaner damit umgehen, geben sie uns das beste Beispiel. Sie glauben an einen Neuanfang. Sie glauben daran, dass es besser werden kann. Und deshalb möchte ich auch fröhlich sein. Nicht fröhlich über das, was passiert ist, aber fröhlich, weil ich glaube, dass es eines Tages nicht mehr so sein wird und dass Gott dort ist. Dass er durch die Hände von vielen Menschen jetzt Menschen zusammenführt, die einander brauchen. Ich möchte heute mit euch trotzdem ganz woanders hin. Ein Thema anschauen, das typisch adventistisch ist. Ein Thema, das uns in unserer Geschichte und auch damit in unserer Identität tief geprägt hat. Mir geht es heute darum, mit euch die Erkennungszeichen der Übrigen herauszufinden. Die Gemeinde der Übrigen, die einzig wahre Gemeinde. Viele Kirchen behaupten das von sich. Eingeschlossen in der frühen Vergangenheit und auch heute noch unsere Gemeinschaft. Unsere Freikirche, unsere weltweite Kirche. Vielleicht kennt ihr Situationen, wo ihr selbst das Gefühl habt, allein dazustehen. Dass die ganze Welt gegen euch ist. Das Gefühl, dass nur ihr die Betroffenen seid, nur euch es schlecht geht und alle es auf euch abgesehen haben. Wahrscheinlich dauert das Gefühl nicht allzu lang, weil ihr merkt, okay, es gibt noch ein paar andere. Denen geht es genauso, aber wir sind weniger. Wir sind weniger. Die Mehrheit ist gegen uns, also verbünden wir uns gegen die anderen. Und wir sind die Übrigen. Wir sind die Einzigen. Und das Phänomen gibt es nicht nur in der Kirche. Die Übrigen, wenn ihr das mal so in der Gesellschaft euren Freunden fragt, die Übrigen, klar, die Übrigen, die Besten, die Einzigen, da reden nicht nur wir von. Was sind die Erkennungszeichen der Übrigen? Ich möchte ganz kurz mal unseren 13. Glaubenspunkt vorlesen. Dort steht, die Übrigen und ihr Auftrag, die weltweite Gemeinde setzt sich zusammen aus allen, die wahrhaft an Christus glauben. Doch in der letzten Zeit, einer Zeit des weit verbreiteten Abfalls, ist eine Schar der Übrigen herausgerufen, um an den Geboten Gottes festzuhalten und den Glauben an Jesus zu bewahren. Das war nur ein Ausschnitt. Es war in der Oberstufe, als ich in der 11. Klasse war. Ich kam aus der berühmt-berüchtigten 10E, aus der Sekundarstufe 1. Es gab 6 Klassen in unserem Jahrgang. Aber wir waren die einzige Klasse, in der sich kein Vertretungslehrer hineintraute. Und das begann schon in der 5. Klasse. Immer wenn ein Vertretungslehrer kam, hat er gesagt, ihr seid also die 5E, die 6E und so weiter. Die Tradition setzte sich fort. Wir haben einige Lehrer in den Frühruhestand geschickt. Ich war nicht daran beteiligt, aber das glaubt mir jetzt keiner. Wir waren berühmt berüchtigt. Als ich dann die Noten in der 10. Klasse erhielt, ob ich in die Oberstufe kommen könnte oder nicht, und bei mir war es wirklich knapp, Da erhielt ich die Zusage und wir waren in meiner Klasse nur drei. Nur drei. In jedem anderen Jahrgang waren es mindestens 15. Die übrigen aus der 10E. Und keiner meiner Freunde kam mit. Also musste ich mir einen neuen Freundeskreis aufbauen. Es dauerte auch gar nicht lange, bis ich einen großen Freundeskreis hatte. Und in diesem Freundeskreis habe ich zwei Jungs kennengelernt, die frei evangelisch waren, die zu ihrem Glauben standen. Hier und da habe ich schon mal von den beiden berichtet. Das Merkwürdige bei denen war, dass jeder wusste, dass es Christen sind, die ihren Glauben leben. Das wusste jeder. Denn sie haben davon gesprochen. Und sie haben nicht nur gesprochen, sondern sie haben Taten folgen lassen. Bei ihnen wusste man, dass sie nicht trinken, dass sie nicht rauchen, dass sie davon reden, dass sie keinen Sex vor der Ehe haben wollen. Bei ihnen wusste man, dass sie sich gegen Mobbing einsetzen. Und nicht im Sinne, sie werden gemobbt, das war kein Problem. Das waren coole Jungs, die waren angesehen. Aber wenn dort jemand gemobbt wurde, haben sie sich für den eingesetzt. Selbst wenn sie selbst das Gefühl hatten, eigentlich ist er wirklich ein bisschen quer. Aber sie fanden es unfair, wenn jemand fertig gemacht wird. Und sie haben sich für ihn oder sie eingesetzt. Die beiden Jungs und ich, wir wurden ziemlich gute Freunde. Mit einem habe ich heute noch Kontakt und er ist mein engster Gebetspartner. Bei uns war es so, dass wir auf Freizeiten oder zwischendurch wirklich füreinander gebetet haben und auch für die Klasse. Das hatte ich so in meiner Kirche mit einem Gleichaltrigen noch nie erlebt. Und gleichzeitig bin ich in einer Kirche aufgewachsen mit dem Bewusstsein, wir sind die Einzigen. Wir sind das auserwählte Volk. Und ich habe damit gerungen. Ich habe mich gefragt, was ist mit den beiden? Müssen sie Adventisten werden? Werden sie es vielleicht noch? Oder was ich mich wirklich auch gefragt habe, eine Zeit lang, als ich gesehen habe, wie gut ihre Jugendarbeit läuft, wie sie ihren Glauben leben. Und wenn ich dann mal in meine Gemeinde geschaut habe, habe ich mich gefragt, sind wir die Übrigen oder sie? Und ich hatte wirklich über das Thema die Übrigen wenig Ahnung. Also habe ich mich schlau gemacht. Ich wusste davon. Hier und da habe ich mal was davon gehört. Auch auf Jugendwochen hatten wir Themen dazu. Und so Basics habe ich aufgeschnappt. Das Einzige, was irgendwie immer rüberkommen musste, wir sind die Übrigen. Aber an diesem Zeitpunkt hatte ich meine Frage. An dieser Feststellung. Und ich ging zu Gemeindegliedern und habe sie gefragt, wie funktioniert das? Ich habe ihnen von meinen Freunden erzählt. Ich bin zu meinem Pastor gegangen. Und dann kommen wichtige Erklärungen, die mir auch in dem Augenblick weitergeholfen haben. Sie haben gesagt, es gibt überall wahrhaftige Christen. Aber eines Tages kommen sie zu uns. Eines Tages nehmen sie den Sabbat an. Oder eben nicht und gehören dann nicht zu der Endzeitgemeinde. Ich möchte das jetzt aber ganz sensibel, weil ich weiß, dass wir uns mit diesem Thema sehr stark identifizieren. Ganz sensibel dieses Thema angehen und niemanden verletzen. Auch wenn bei diesem Thema Spannungen vorprogrammiert sind. Dessen bin ich mir bewusst. Aber diesen Weg bin ich gegangen. Und die Antworten auf diese Frage wollte ich haben. Und ich habe mich mit der Bibel beschäftigt, ich habe mich mit Büchern, mit unserer Theologie beschäftigt, mit verschiedenen Positionen und kenne breite Facette. Es ging ja nicht so los in unserer Adventgeschichte, dass wir von Anfang an immer nur eine Meinung darüber hatten. Und als ob sich jetzt plötzlich in den letzten Jahren eine kontroverse Diskussion anbahnt. Wenn man in die Adventgeschichte schaut, dann sieht man, dass wir aufgrund der Enttäuschung 1844 eine kleine Gruppe wurden. Noch kleiner, als sie vorher schon war. Und diese Gruppe nannte sich dann auch noch die kleine Herde, der Überrest. Und erst später begründeten sie diesen Titel, den sie sich selbst gegeben haben, mit Offenbarung Kapitel 12, Vers 17. Uriah Smith beanspruchte darin, dass wir dort gemeint sind, dass wir diese Kirche sind. paar Jahre später, 1856, nach 1844, kam es erst zu dieser Entwicklung, dass wir dahin kamen, darüber nachzudenken, was hat das damit auf sich? Es entbrach natürlich eine Diskussion, darüber wurde publiziert. Und H.C. Giles plädierte 40 Jahre später dafür, dass mit dem Zeugnis Jesu jenes Zeugnis gemeint sei, das Jesus in die Welt gebracht hat. Ein kurzer Einwurf, das ist keine Milch- und Honig-Predigt. Wahrscheinlich bringe ich hier jetzt auch ein paar Ausdrücke, die nicht jedem sofort bekannt sind. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich nicht auf jedes Detail eingehen kann und viel komprimiere, sonst könnte diese Predigt sehr lang werden. Also wenn ihr nachher Fragen dazu habt, zu Details, schickt mir eine E-Mail, sprecht mich direkt an. Ich bin offen. Es ist so gewesen, dass er dafür plädiert hat, der Herr Giles, der Bruder Giles, dass nicht die Gemeinschaft das Zeugnis ist, sondern das, was Jesus damals gepredigt hat. Das ist das Zeugnis Jesu. Also dort merkte man dann schon den ersten Unterschied, einige Jahre später. Später hat dann Jan Zürcher darauf hingewiesen, dass alle, die die Gebote Gottes halten, in gewissem Sinn den Geist der Weissagung haben. Auch hier merken wir schon, wer sich in der Adventgeschichte auskennt, dass wir den Geist der Weissagung ziemlich früh schon auf Ellen White projiziert haben, aber dies nicht schon einfach so stehen gelassen wurde. Dass dies schon zu einer Diskussion geführt hat. Ich möchte das einfach jetzt nur feststellen, dass es damals eine Diskussion gegeben hat, die es auch heute noch gibt. Mir selbst reichten damals in der Schule die Antworten, die ich bekommen habe, nicht aus. Ich bin dem nachgegangen, aber so richtig wurde ich auch nicht schlau. Und erst als ich nach Friedensau ging und mich richtiger Literatur widmen konnte, das kann man jetzt auch schnell falsch verstehen, in der ich die Zeit hatte, mich in den Wälzern zu vertiefen, man kann es auch so sagen, in der man richtig Zeit hatte zu studieren, in Büchern, in Kommentaren, vor allem aber auch in der Bibel. Das ist ja die Grundlage, auf der wir zu einem Ergebnis kommen wollen. Und das möchte ich heute auch mit euch tun. Wichtig ist mir dabei, die Fragen, die ich hatte, hatte ich schon vor Friedensau. Manche meinen ja, dass Friedensau bestimmte Pastoren in eine bestimmte Bahn lenkt. Das stimmt nicht. Ich bin geistig dort gut aufgehoben gewesen und in meiner Identität als Adventist gestärkt. Und wenn es verschiedene Thesen und Diskussionen gibt über Sichtweisen, dann hat für mich das nicht damit zu tun, ob jemand Adventist ist oder nicht, sondern wir befinden uns in dem Weg zu wissen, was macht es aus, Adventist zu sein, wer sind wir eigentlich und welchen Auftrag haben wir. Und dort, wenn wir aufhören zu diskutieren, können wir ruckzuck in die Gewohnheit verfallen, dass wir sagen, wir sind die einzig wahre Kirche, was wir einer anderen Kirche ja auch gerne absprechen wollen. Und gleichzeitig dann zu dieser werden könnten. Ich möchte deshalb mit euch die Offenbarung jetzt kurz in drei Abschnitten auf diese Kerntexte der übrigen durchforsten und dort Hinweise finden, die uns zeigen können, was die Kennzeichen der übrigen ist und was die übrigen überhaupt sind. Ob das eine Kirche ist oder ob das eine Gruppe ist. Und als erstes möchte ich mit euch Offenbarung Kapitel 7 aufschlagen. Dort wird zum ersten Mal von den Übrigen gesprochen in der Offenbarung. Dort steht in Offenbarung Kapitel 7, Vers 2 und 3: Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirn. Und dann geht es weiter, und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden. Und dann werden die 12 Stämme Israels aufgezählt, und aus diesen 12 Stämmen jeweils 12.000 Mann und Frau. Insgesamt 144.000. Die 144.000 sind die übrigen. Der erste Hinweis. In Vers 9 steht dann: Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmern und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Eine große Schar, keine kleine Herde. Eine große Schar, keine kleine Gruppe. Die übrigen, wie wir sie oft gerne darstellen, sind nicht wenige. Es ist eine große Schar. Und wer Johannes kennt, der weiß, dass er, wenn er das Volk Israel benennt, damit neutestamentlich eindeutig nicht das alte Volk Israel meint, im Sinne von diese 12 Stämme buchstäblich, die es da schon gar nicht mehr gab, sondern, und das sehen wir in Vers 9, die Vorstellung, dass Israel auch in anderen Völkern und Nationen ist, die hatte das Volk damals nicht. Aber er spricht hier davon, dass sie aus allen Nationen, aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen kommen. Also die neutestamentliche Vorstellung, die Jesus uns schon vorgegeben hat, wo Israel vergrößert wird. Mit Volk Israel wird nichts anderes als gemeint, alle Gläubigen. Die Vollzahl. Alle Gläubigen. Und wenn wir ins Griechische gehen, wird es noch deutlich, das Wort die Übrigen meint nichts anderes als die anderen. Da sind die einen, die gerettet werden, und die anderen, die zu Gott gehören. Das ist aber jetzt immer noch kein Kennzeichen. Da sind 144.000 und sie sind versiegelt an ihrer Stirn. Was ist das Siegel an ihrer Stirn? Was? Woran erkennt man sie? Und hier in diesem Abschnitt finden wir darauf keine Antwort. Als Adventisten sind wir dann etwas weitergegangen, ins Kapitel 12, um dort eine Lösung zu finden. Und dort in Vers 17 steht: Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Hier sind zwei Merkmale, die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu. Wie schon gesagt, haben wir ziemlich früh gesagt, der Sabbat ist das Kennzeichen der übrigen. Wie ist das entstanden? Entstanden, indem wir diesen Text, diesen Vers, den Uriah Smith genommen hat und gesagt hat, hier identifiziert er uns aus einem Grund. Wir sind die Gemeinde, die alle Gebote hält. Auch das Sabbatgebot. Als Adventist identifiziere ich mich mit dem Sabbat. Und ich halte ihn hoch. Und er ist für mich wertvoll. Ich frage mich allerdings, und das habe ich mich schon damals gefragt, wenn der Sabbat das Kennzeichen ist, womit die übrigen versiegelt sind, was heißt das dann für unsere Erlösung? Was heißt das dann, wie wir gerettet werden? Wir reden auf der einen Seite von sola gratia, allein die Gnade genügt. Und dann kommen wir durch irgendwelche Umschweife dazu und sagen, aber ein Gebot kann dich retten. Obwohl wir vorher sagen, kein Gebot kann uns retten. Wir sind eigentlich vor dem Gesetz schuldig, sagt Paulus. Das Gesetz zeigt uns, dass wir schuldig sind. Das war meine erste Anfrage. Das ist noch kein Beleg dafür, dass man da hinkommt, okay, der Sabbat ist nicht das Siegel. Ich jedoch habe da meine Zweifel dran und habe gesagt, das widerspricht dem Sola Gratia-Prinzip. Ich kann nicht davon ausgehen, dass ich allein aus Gnade gerettet werde und dann sagen, dass wenn ich den Sabbat halte, ich etwas tun kann, um gerettet zu werden, versiegelt zu werden. Dann tue ich ja doch etwas. Dann liegt es ja nachher doch in meinen Händen, ob ich gerettet werde oder nicht. Und diese Fragen sind nicht neu gewesen. Und es ist auch keine Frage, die unsere Identität in Frage stellt. Das ist ganz wichtig. Also, habe ich mich gefragt. Es geht ja weiter, und die das Zeugnis Jesu haben. Das Zeugnis Jesu, der Geist der Weissagung, das wurde dann breit gefächert, wurde schnell mit Ellen White identifiziert. Die prophetische Gabe. Gleichzeitig ist es so, wenn wir in Offenbarung 1 gehen, und das war mein erster Gedanke, Offenbarung Kapitel 1, in die Einleitung, dass dieser Zusammenhang von Wort Gottes und Jesu Zeugnis immer wieder vorkommt. Immer wieder. Es kommt in, nur kurz, das müsst ihr jetzt nicht mit aufschlagen, bleibt bei Kapitel 1, es kommt in Kapitel 6 vor, es kommt in Kapitel 7, es kommt in unserem Kapitel 12, 14 und im Kapitel 20 vor. Immer wieder kommt diese Konstellation, manchmal auch leicht abgeändert, wenn von dem Wort Gottes gesprochen wird. Und in Offenbarung 1 steht dann, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also, wenn wir das jetzt noch einmal lesen, aber ich lese das jetzt nicht noch einmal, ihr könnt das gerne tun, wird deutlich, dass hier in Vers 2 das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu mit der Offenbarung selbst identifiziert wird. Das, was Gott dem Johannes offenbart hat, ist das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu. Das ist der eine Hinweis. Der nächste, der mir eigentlich noch mehr die Augen geöffnet hat, ich habe mich immer gefragt, okay, wir kommen zu den Mosebüchern, um das Siegel, den Sabbat, zu begründen. Wir gehen oft aus der Offenbarung hinaus, um zu sagen, das Zeichen des Volkes war schon immer der Sabbat. Also ist es hier auch wahrscheinlich an der Stirn geschrieben, der siebte Tag. Wenn wir ins Kapitel 14 gehen, steht zum ersten Mal, was auf der Stirn steht. Zum ersten Mal kommt wieder das, was in Kapitel 7 angefangen wurde, auf Johannes Agenda. Und dort steht, und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000, also die übrigen. Die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. An diesem Punkt habe ich mich gefragt, wieso nehmen wir einen anderen Text, um zu sagen, was das Siegel ist, wenn es doch zwei Kapitel später steht. In der Offenbarung steht, der Name des Vaters oder des Sohnes und des Vaters steht an ihrer Stirn. Das Erkennungszeichen der übrigen sind also diese beiden Namen. Was heißt das? Das heißt, wenn man von Versiegelung spricht, kann man jetzt zwei Bilder nehmen. Einmal könnten wir Versiegelung so verstehen wie bei einem Marmeladenglas. Ja? Man füllt die Marmelade hinein, macht den Deckel drauf, es wird luftdicht abgesichert, versiegelt und dort kommt nichts Schlechtes mehr hinein. Die Marmelade bleibt rein, wird nicht schlecht, schimmelt nicht, jedenfalls solange man sie nicht öffnet, und es ist versiegelt. Dieses Bild, ich weiß nicht, ob Sie diese Technik so damals schon hatten, ist hier aber definitiv nicht gemeint. Hier ist das Bild des Kaisers gemeint. Ein Kaiser hatte die Möglichkeit, mit seinem Siegelring auf Urkunden sein Siegel zu hinterlassen. Und das hieß dann immer, das gehört mir. Ob es ein Mensch, ein Gebäude, eine Fläche oder sonst noch was war, das gehört mir. Zugehörigkeit. Hier wird davon gesprochen, dass die Versiegelten zu Jesus und zu Gott gehören. Dass man, wenn ich den Namen des Vaters und des Sohnes trage, dann gehöre ich zu Gott. Des Weiteren wird deutlich, dass in all diesen Texten niemals von einer Institution gesprochen wird. Immer von einer Schar, von einer Gruppe, von keiner Kirche, von einer Endzeitgemeinde. Es wird von einer Gruppe geredet. Und die Offenbarung malt hier, auch wenn ich das nicht gerne mag, gerne schwarz-weiß. Sie kennt nur die Geretteten und die Verlorenen. Die einen und die anderen, die gerettet werden und die verdammt werden. Und sie sagt, die, die gerettet werden, die gehören zu Gott und die werden versiegelt, die gehören zu mir. Aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus jeder Sprache. Als Adventist bin ich davon überzeugt, dass ich die Gemeinde nicht wechseln will. Ich bin davon überzeugt, dass ich hier richtig bin. Dass unsere Gemeinde von Gott auch berufen wurde, um Dinge, die verloren gegangen sind, wieder ans Licht zu bringen. Um Menschen wieder Hoffnung zu geben, Richtung. Aber oft sind wir an unserem eigenen Auftrag gescheitert. Wir haben die Tore zugemacht, Menschen ausgeschlossen, anstatt zu gewinnen. Und einzelne Gebote zum Kriterium dafür gemacht, ob man dazugehört oder nicht. Ich halte den Sabbat gerne, aber auch gerne alle anderen Gebote. Und die, die die Gebote Gottes halten, die sind nicht versiegelt. Das sind nicht diejenigen, die es geschafft haben, die Gebote Gottes so zu halten, dass sie darin perfekt wären. Dass wir dem Anspruch genügen müssten, alles hinzubekommen, nicht mehr zu sündigen und sonst nicht dazugehören. Sondern die, die die Gebote Gottes halten, das sind die, die sagen, ich halte die Gebote Gottes hoch. Ich gehöre zu Gott und ich setze mich dafür ein. Auch wenn ich scheitere, auch wenn ich hinfalle, ich halte sie hoch. Diese Werte sind mir wichtig und in meiner Gemeinde stehe ich dafür ein. Und ich möchte, dass wir das hochhalten und nicht vergessen. Genauso mag ich es nicht, wenn man ins andere Extrem fällt und sagt, ja, dann können wir ja sündigen, wie wir wollen. Machen, was wir wollen und tun, was wir wollen. Wenn es ja eh egal ist und wir gerettet werden. Da hat Paulus eine klare Antwort zugegeben. Er hat gesagt, das sei ferne. Ja, das sei ferne. Sie haben ihn gefragt, können wir ja, wenn die Gnade, lass uns umso mehr sündigen, damit die Gnade doch größer werde, haben sie ihm gesagt. Und er hat gesagt, das sei ferne. Und genau in dieser Diskussion sind wir oft, dass wir oft denken, wenn wir nicht vom Marmeladenglas ausgehen, dann können wir ja tun, was wir wollen. Dann, was unterscheidet uns denn dann von den anderen? Haben wir dann überhaupt noch eine Existenzberechtigung? Können wir dann nicht sagen, wir machen eh eine weltweite Ökumene? Und das sind die Fragen, vor denen wir Angst haben und die ich hier bewusst auch stelle, denen wir uns stellen müssen. Wo wir uns fragen sollen, ob mein Freund und mein Kumpel aus meiner Schule, ob ich sie eines Tages wiedersehen werde im Himmel oder nicht. Auch wenn sie nicht den Sabbat annehmen. Und ich würde es mir wünschen, natürlich. Ich liebe den Sabbat. Und ich bin davon überzeugt, dass es richtig ist, am Samstag den Ruhetag zu feiern. Aber wenn ich ihr Herz sehe, dann, auch wenn ich es nicht beurteilen kann, ich kenne nicht das ganze Herz, aber das, was ich sehen kann, dann habe ich das Gefühl, dass der Name des Vaters und des Sohnes an ihrer Stirn steht. Dass sie Glauben leben. Und eins macht mir das noch deutlich für unsere Kirche. Es macht mir Hoffnung. Hoffnung, dass Gott uns nicht in Ungewissheit lässt. Die Angst in Jakob ist eines der größten Sorgen, die wir haben. Das bedeutet, für die, die es nicht wissen, es gibt diese Zeit, wo wir von ausgegangen sind, wo Jesus aus dem Heiligtum kommt, auf dem Weg zur Erde, wo uns die Sünden nicht mehr vergeben werden können. Und in dieser Zeit muss das Marmeladenglas halten. Wenn wir da eine Sünde machen, kann die uns nicht mehr vergeben werden. Ich bin froh, dass wir als Gemeinschaft das nicht mehr glauben. Offiziell. Ich war in meiner kurzen Predigerlaufbahn bisher schon an wenigen Sterbebetten. Und über 50% von den wenigen, und das war nicht mal eine Handvoll, hatten Angst oder waren sich ungewiss darüber, ob sie gerettet sind. Wir haben Heilsgewissheit. Wenn du zu Gott gehörst, wenn das Siegel auf deiner Stirn ist und du Gott hochhältst, dann bist du gerettet. Und wenn du einen Streit hattest mit deiner Frau, deinem Partner und von dem Baum fährst, dann bist du gerettet. Dann gehörst du zu Gott. Das ist mir ganz wichtig, dass Gott uns hier sagt, mit den Übrigen, dass wir einen Auftrag haben, den Menschen Hoffnung zu machen, dass wir zu Gott gehören und dass er möchte, dass wir zu ihm gehören und dass alle darin eingeschlossen sind. Und ja, wir haben den Auftrag, Menschen dazu zu holen und davon zu berichten. Aber ich habe viele, viele Brüder und Schwestern auch in anderen Gemeinschaften. Ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist. Und ich weiß nicht, was ich jetzt damit alles ausgelöst habe. Mir ist es wichtig, dass wir im Gespräch darüber bleiben. Dass verschiedene Meinungen darüber existieren und auch wahrgenommen werden dürfen. Aber ich wünsche mir, dass wir in Liebe miteinander diese Meinung diskutieren. Dass wir niemandem den Glauben absprechen, aufgrund einer bestimmten Position. Dass wir uns stärken und dass wir uns fragen, wo steht sein Herz? Und nicht zu voreilige Schlüsse ziehen. Diesem Verständnis wünsche ich uns, dass wir jederzeit, wenn wir den Fuß vor die Straße setzen, wissen dürfen, dass Gott bei uns ist und es keine Macht gibt, die uns von seiner Liebe trennen kann. Amen.